Schon seit Urzeiten kennen und schätzen Menschen Honig. Kaum ein Nahrungsmittel wird so oft in der antiken Literatur erwähnt wie der Honig. Die ägyptischen Pharaonen bekamen Honig unter anderem als Grabbeilage mit. In vielen anderen Kulturen der damaligen Zeit galt Honig als ein besonderes Geschenk der Natur, dem göttliche Heilkräfte zugeschrieben wurden. In der Medizin und im Haushalt war Honig seit jeher als Heil- und Schönheitsmittel bekannt. In diesem Zusammenhang finden wir Aussagen, wie Honig als göttliche Nahrung, Himmelsbrot, Speise für die Seele oder ein besonderes Lebenselixier, dem sogar Zauberkräfte zugeschrieben wurden. Honig war auch der Inbegriff eines süßen, wohligen, angenehmen Lebens. Freilich waren es nur die reichen und oberen Schichten des Volkes, die sich den wertvollen Honig leisten konnten, während Knechte und Mägde so gut wie nie etwas davon bekamen. In der Bibel ist über 60 Mal vom Honig die Rede. Damit ist Honig das am häufigsten erwähnte Lebensmittel in der Bibel. Allerdings kannte man zur Zeit des Alten Testaments nicht nur den Bienenhonig, sondern auch die sogenannten Fruchthonige. Diese Honige stammen nicht von Bienen und sind genau genommen auch gar keine Honige. Gewonnen werden Fruchthonige aus Datteln oder den Früchten des Johannisbrotbaumes, beziehungsweise aus eingedickten Trauben. Als einziges Süßungsmittel, das die Menschen bis zur Herstellung des weißen Zuckers hatten, galt Honig lange Zeit auch als wertvolles Handelsgut. Insgesamt können wir sagen, dass uns die Überlieferungen aus den ältesten Kulturen der Welt zeigen, dass die Menschen den Honig schon seit Urzeiten kannten. Freilich wurde in diesen Zeiten der Honig nicht wie heute durch Bienenhaltung gewonnen, sondern von wild lebenden Bienenvölkern, die meist in hohlen Bäumen oder Felsspalten lebten. Im dritten Buch Mose, Kapitel 2, Verse 11 bis 12, lesen wir davon, dass Honig zwar als Erstlingsgabe dargebracht werden sollte, nicht aber als Feueropfer verbrannt werden durfte. Der Honig, der schon damals als sehr wertvoll für die Gesundheit galt und nie in großen Mengen zu haben war, stand somit den Priestern, Leviten und den Bedürftigen als Heil- und Nahrungsmittel zur Verfügung, während alles Fett vom Stier, Schaf, Ziege, wie auch dem ohnehin verbotenen Schwein, nicht gegessen werden durfte. Das wird uns zum Beispiel ausführlich im dritten Buch Mose, Kapitel 7, in den Versen 23 bis 24 beschrieben. Alles Fett galt als ungesund und sollte in Rauch aufgehen, zu einem duftenden Wohlgeruch vor dem Herrn, wie es im dritten Buch Mose, Kapitel 4, Verse 19, 31 und 35 heißt. Wieder einmal sehen wir, wie gut es Gott mit uns Menschen meint, indem er uns in diesen biblischen Anordnungen sagt, was für uns Menschen gut ist. Er, der Schöpfer und Erhalter, weiß nicht nur, was unserer Gesundheit schadet, sondern zeigt uns auch, was die Gesundheit fördert und erhält. In diesem Zusammenhang ist es auch interessant, dass wir an vielen Stellen in der Bibel davon lesen, wie wertvoll und gesund der Honig für uns Menschen ist. Wir können davon ausgehen, dass auch Maria, die Mutter Jesu, ihrem Sohn Milch mit Honig zu trinken gegeben hat. Im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 7, Verse 14 bis 15, lesen wir lange vor Jesu Geburt: Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Rahm und Honig wird er essen, bevor er weiß, das Böse zu verwerfen und das Gute zu wählen. Wenn wir heranwachsenden Kindern täglich frische Milch und naturbelassenen Honig geben, handeln wir sicher nicht falsch. Honig ist aber nicht gleich Honig. Wilde Imkerei, wie sie in früheren Zeiten in den meisten Ländern dieser Welt üblich war, gibt es heute nur noch bei einigen Naturvölkern in der dritten Welt. Unsere Vorfahren stellten sich einfache Hohlbauten in der Nähe ihrer Siedlungen auf. Meist waren es ausgehöhlte Baumstämme oder sehr primitiv zurechtgezimmerte Holzkästen, in denen sie ihre Bienenvölker hielten. Neben der Seidenraube wurde die Biene so schon früh zum Nutztier des Menschen. Bis heute ist sie das bedeutendste Insekt, das seit Jahrhunderten besonders gepflegt und gezüchtet wurde. In Europa hielt man die Bienen noch bis vor 100 Jahren in geflochtenen Strohkörben. Heute kennen wir das nur noch von der Heideimkerei zur Erzeugung des Scheibenhonigs. Diese sogenannte Korbimkerei wurde dann allerdings sehr bald durch moderne Bienenkästen ersetzt. Durch die einzeln herausnehmbaren Waben in diesen Kästen erhielt der Imker einen viel besseren Einblick in das Leben seiner Bienenvölker. Die Zeit der Zeitler, die während der Honigernte von Hof zu Hof gingen, war damit vorbei. Als es noch kein elektrisches Licht gab, war auch das von den Bienen erzeugte Wachs von großer Bedeutung. Mit der Erfindung der aus Altwachs gegossenen Mittelwände und der elektrischen Honigschleuder hat sich die Rationalisierung in der Bienenhaltung immer mehr durchgesetzt. Ein wichtiger Schritt zur Steigerung des Honigertrags war auch die jahrelange Zucht, wie die im 20. Jahrhundert einsetzende künstliche Befruchtung der Königin mit dem Sperma ausgewählter Drohnen. Damit konnte nicht nur der Sammeleifer der Bienen erheblich gesteigert werden, sondern auch der Ertrag. Aufgrund dieser Faktoren steht der Bevölkerung heute, zumindest in unseren europäischen Ländern, ein reichhaltiges Angebot an Honigen zu relativ günstigen Preisen zur Verfügung. Aber Honig ist nicht gleich Honig. Auf dem Honigmarkt gibt es leider auch viele Billigprodukte aus aller Welt. Der Preisdruck aus den Tropen, Subtropen oder aus dem Mittelmeerraum ist groß, denn die klimatischen Verhältnisse in diesen warmen Ländern sind günstiger als bei uns im kalten Norden. Die Honige aus den Tropen kommen aber oft aus einer ergiebigen, aber einseitigen Massentracht mit entsprechend einseitigen Inhaltsstoffen. Einem solchen Massentrachthonig fehlt die Vielfalt der natürlichen Inhaltsstoffe, die nicht nur den Geschmack und den Geruch des Honigs verfeinert, sondern auch den gesundheitlichen Wert des Honigs steigert. Die Vielfalt der Inhaltsstoffe entsteht aus der Vielfalt der Pflanzen und Blüten. So verschieden die Pflanzen sind, so verschieden auch die Inhaltsstoffe des Nektars. Was die eine Pflanze an Bioaktivstoffen nicht hat, liefert die andere. Das heißt, je größer die Vielfalt und der Artenreichtum der verschiedenen Pflanzen, desto vielseitiger der Inhalt des Honigs und desto besser der Geschmack und sein Duft. Manche Billig-Honigsorten kommen zudem aus Ländern, in denen Pflanzenschutz und Bienenbehandlungsmittel eingesetzt werden, die bei uns längst verboten sind. Auch die Hygienebestimmungen zur Gewinnung und Abfüllung des Honigs erfüllen sehr oft nicht EU-Standard. Honige, die nicht in der Natur von Bienen gesammelt werden, sondern aus Zucker, Fett, Maiskolben oder Rüben hergestellt werden, dürfen bei uns nicht als Honig bezeichnet werden. Früher wurden solche Produkte als Kunsthonig angeboten, doch diese Zeit ist vorbei. Allgemein kommen Honigverfälschungen heute in den europäischen Ländern wesentlich seltener vor als noch vor 50 Jahren. Der Gesetzgeber stellt hohe Ansprüche an die Qualität des Honigs. Die gesetzlichen Vorschriften sind dazu wesentlich strenger geworden. Auch können heute durch moderne physikalische und chemische Untersuchungen Beimischungen im Honig eindeutig nachgewiesen werden. Weniger zuverlässig ist die Werbung, in der man zum Beispiel oft vom kalt geschleuderten Honig hört. Der Gebrauch dieses Ausdrucks ist unkorrekt, weil er dem, der es hört, suggeriert, ein anderer Honig würde heiß geschleudert und sei damit nicht mehr so wertvoll. Dabei gibt es seit der Erfindung der Honigschleuder vor mehr als 100 Jahren nur noch kalt geschleuderten Honig. Kalt geschleudert bedeutet, dass das Schleudern bei einer Temperatur von 22 bis 28 Grad Celsius geschieht, entsprechend der Außentemperatur an einem typischen Sommertag. Die Bienen sind faszinierende Insekten. Sie leben mit Blüten in einer echten Symbiose zusammen, das heißt, sie brauchen sich gegenseitig und sind aufeinander angewiesen. Die Blüten bieten den Bienen Nektar und Pollen als Grundnahrung für sich und ihre Brut. Im Nektar befinden sich vorwiegend die Kohlenhydrate zur Produktion von Kraft und Wärme, während im Pollen überwiegend die für den Körperaufbau wichtigen Eiweiße sind. Beides braucht die Biene zum Überleben. So fliegt die Biene von Blüte zu Blüte und trägt mit ihrem dichten Haarkleid den Pollen, das heißt den männlichen Samen, von einer Blüte zur anderen und sorgt so für die Befruchtung und das Überleben der Pflanze. Der Schöpfer hat die Biene dazu mit ganz speziellen Werkzeugen und Fähigkeiten ausgestattet. Nur so kann sie ihrem Auftrag gerecht werden. Wer sich damit beschäftigt, kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus. Hiob, der bekannte alttestamentliche Landwirt und Naturfreund, sagt im Buch Hiob, Kapitel 12, Vers 9, »Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat?« Biologisch betrachtet zählen die Bienen zu den Hautflüglern, zu denen auch Hummeln, Wespen und die Ameisen gehören. Wir wollen uns im Folgenden in erster Linie mit der Hausbiene beschäftigen, weil sie uns den Honig und andere wertvolle Produkte liefert. Weltweit kennen wir an die 20.000 Wildbienenarten, von denen ungefähr 2.000 allein in Europa leben. Viele, ja sogar die meisten dieser wildlebenden Bienen sind allerdings sogenannte Solitärbienen, das heißt Bienen, die einzeln und nicht wie die Honigbiene in einer Staatengemeinschaft leben. Diese Bienen sammeln auch nur so viel Honig und Pollen, wie sie zur Aufzucht ihrer Brut benötigen. Meist sind sie auf ganz bestimmte Blüten von Wild- und Nutzpflanzen spezialisiert. Dank dieser ausgeprägten Artenvielfalt der Bienen und ihres jeweiligen artspezifischen Verhaltens ist so die Bestäubung der unterschiedlichsten Pflanzenarten gesichert. Wenn wir uns allein dieses Wunder vor Augen führen, werden wir unweigerlich an das Wort aus dem 119. Psalm, Vers 91 erinnert, wo es heißt, »Nach deinen Ordnungen bestehen sie bis heute, denn alles ist dir dienstbar.« Im Unterschied zu den Wildbienen kann die uns bekannte Honigbiene des Imkers einzeln nicht überleben. Sie ist immer auf das Volk als Ganzes angewiesen. Ein solches Volk kann in der Winterruhe aus etwa 12.000 bis 18.000 Bienen bestehen, während es im Frühjahr, wenn die Bestäubungsarbeit zu leisten ist, schnell auf 60.000 bis 80.000 Arbeiterinnen anwachsen kann. Solche Arbeiterinnen erreichen ein Alter von höchstens 50 Tagen. Von diesen 50 Tagen arbeiten sie etwa 30 Tage im Stock, die restlichen Tage ihres kurzen Lebens als Flug- oder Sammelbienen. Eine Ausnahme bilden lediglich die Herbstbienen. Sie überleben bis zum nächsten Frühjahr, bis die nachfolgende Generation ihre Aufgabe übernimmt. Bienen sind im wahrsten Sinne des Wortes Arbeiterinnen. Kaum aus ihrer Zelle geschlüpft, beginnen sie damit und arbeiten ihr ganzes kurzes Leben hindurch. Bei den männlichen Bienen, den sogenannten Drohnen, ist das anders. Drohnen gibt es übrigens nur im Sommer. In den ersten Wochen des Frühjahrs werden sie aus unbefruchteten Eiern herangezogen und bereits im Spätsommer, wenn sie als männliche Bienen nicht mehr benötigt werden, wieder aus dem Volk vertrieben und sterben ab. Wohl deshalb, weil sich kein Bienenvolk im Winter unnütze Fresser leisten kann. Die Mutter des Bienenvolkes ist die Königin. Jedes Volk hat nur eine Königin. Sie lebt im Unterschied zu den anderen Bienen mehrere Jahre. Und das zu einem ganz bestimmten Zweck. Sie legt nämlich die Eier. In der Hauptsaison zwischen 500 und 2000 Eier täglich. Ein gutes Bienenvolk kann in einem Jahr bei günstigem Wetter und guter Tracht mehr als 50 Kilo Honig erzeugen. Eine geradezu unglaubliche Leistung. Möglich ist diese Leistung nur, weil jede einzelne Biene mit großem Eifer ihren kleinen Beitrag leistet. Diese Arbeit der Biene ist sehr mühsam. Die Honigblase, in der sie den gesammelten Nektar nach Hause fliegt, ist kleiner als ein Metallstecknadelköpfchen und umfasst nur 50 bis 60 Milligramm. Was die Biene sammelt, ist nicht der fertige Honig, sondern Nektar. Dieser Nektar besteht zu 2/3 aus Wasser, das ausgefiltert werden muss. Für 1 Kilo Honig müssen also 3 Kilo Nektar gesammelt werden. Zieht man davon noch den Treibstoff ab, den die Biene verbraucht, um die wertvolle Fracht nach Hause zu fliegen, so bleibt nur noch eine winzig kleine Menge von dem Honig übrig, den die Biene von jedem Flug mitbringt. So müssen die Bienen für jedes Kilogramm Honig, je nach Tracht, etwa 4 bis 6 Millionen einzelner Blüten anfliegen. Würde man diese Flugstrecke hintereinander legen, so ergäbe das eine Strecke von 280.000 Kilometer. Das entspricht einer 7-fachen Erdumrundung. Bienen fliegen also für jedes Kilogramm Honig 7-mal um die ganze Erde. Wenn wir bedenken, wie schnell andererseits ein Löffel Honig gegessen ist, erhalten wir eine Vorstellung, wie wertvoll das ist, was die Bienen für uns leisten. Nur gut, dass sie keinen Lohn fordern und keine Gewerkschaft haben, sonst könnte sich sicher keiner von uns diesen Honig leisten. Die eigentliche Leistung der Biene ist allerdings nicht die Erzeugung des Honigs, sondern die jährliche Bestäubung der unzähligen Blütenpflanzen. Honig ist bei dieser gesamten Arbeit nur ein Nebenprodukt, gewissermaßen ein Dankeschön der Pflanze an die Biene für die von ihr geleistete Arbeit der Bestäubung. Deren Nutznießer wiederum sind wir Menschen. Der volkswirtschaftliche Wert, der durch die Bestäubung von den Bienen jedes Jahr erbracht wird, geht in die Milliarden und liegt weit höher als der Wert des Honigs selbst. Wir begreifen diesen Wert einer Biene erst, wenn wir wissen, dass eine Pflanze nach der anderen ohne die Bienen in kurzer Zeit aussterben würde. Ohne Bienen könnten wir nicht Jahr für Jahr die vielen Beeren und Früchte ernten. Denn nicht nur die Menge, sondern auch die Qualität der Früchte hängt ganz entscheidend von den Bienen ab. Ohne Bienen fänden viele Vögel und Kleinsäuger keine Nahrung mehr und würden aussterben. Das ökologische Gefüge würde zusammenbrechen. Die Folge wäre eine Steppenlandschaft. Kein anderes Insekt ist so blütentreu und so auf Massentrachtbestäubung spezialisiert wie die Honigbiene. Erfahrene Mönche im Mittelalter prägten den Satz: Die Biene kann ohne den Menschen leben, aber der Mensch kann auf Dauer nicht ohne die Biene leben. Dieser Ausspruch ist sehr weise, denn er verweist uns auf die ökologischen Zusammenhänge in der Schöpfung, die wir viel zu leicht übersehen obwohl wir alle davon abhängig sind. Wer sich diesen wunderbaren Zusammenhängen widmet, für den ist es immer wieder faszinierend zu sehen, wie in der Natur eins mit dem anderen zusammenspielt und wie sinnvoll sich alles ergänzt und zur Erhaltung der gesamten Natur beiträgt. Wie steht es doch so treffend im 104. Psalm, Vers 24? Wie zahlreich sind deine Werke, o Herr! Du hast sie alle mit Weisheit gemacht, und die Erde ist voll deines Eigentums. Im Weisheitsbuch Sirach, Kapitel 42, Verse 21 bis 23 lesen wir dazu: Die Wunderwerke seiner Weisheit hat er wohlgeordnet, und keines Ratgebers hat er bedurft. Wie lieblich sind all seine Werke! Sie alle leben, und zu jedem Zweck steht ihm alles zu Diensten. Alle Dinge sind verschieden, eines gegenüber dem anderen, doch nichts Überflüssiges hat er geschaffen. Jedes bildet eine treffliche Ergänzung zum anderen. Wer kann sie satt sehen an seiner Pracht? Ähnlich faszinierend wie die Biene selbst ist die Entstehung des Honigs. Da stellt sich zuerst die Frage, ob Honig ein pflanzliches oder ein tierisches Produkt ist. Die Antwort ist gar nicht so einfach. Honig ist nämlich das einzige Lebensmittel, das sowohl pflanzlicher als auch tierischer Herkunft ist. Das ist eine Besonderheit, die wir nur beim Honig kennen. Alle anderen Lebensmittel sind entweder pflanzlicher oder tierischer Art. Der Honig bildet hier die große Ausnahme. Das macht ihn auch so wertvoll für unsere Gesundheit. Schon der weise Salomo wusste den Honig zu schätzen. Im Buch der Sprüche, Kapitel 24, Vers 13, sagt er: Iss Honig, mein Sohn, denn er ist gut. Von den Pflanzen holt die Biene den Nektar, beziehungsweise den Siebröhrensaft. Das ist der Grundbaustoff für den Honig. Er ist von ganz besonderem Wert. Wie bereits in der Reihe Gesund und Fit mehrfach erwähnt, legt die Pflanze dort, wo sie im Samenkorn überleben will, die allerwertvollsten Nähr- und Vitalstoffe an. Somit ist Honig zunächst einmal ein pflanzliches Spitzenprodukt. Doch dieses Spitzenprodukt wird durch die Biene noch einmal aufgewertet. Schon beim Aufnehmen des zuckerhaltigen Rohstoffes aus der Blüte gibt die Biene fermentreiche Sekrete ihrer Futtersaft- und Speicheldrüsen hinzu. Im Bienenstock angekommen, reicht die Sammelbiene die aufgewertete Fracht von Rüssel zu Rüssel an eine jüngere Biene weiter. Während die jüngere Biene den Nektar eifrig aufsaugt, gibt auch sie aus ihren Kopfdrüsen weitere wertvolle Vitalstoffe hinzu. Wir können davon ausgehen, dass auf diese Weise jedes mitgebrachte Tröpfchen durch zwei, drei oder sogar vier Bienen geht, bevor es endgültig in den Zellen der Waben abgelagert und verdeckelt wird. Bei diesem Herstellungsprozess gibt jede Biene ihrem Alter entsprechend verschiedene Enzyme hinzu. So wird bei gleichzeitigem Entzug vom Wasser aus dem aufgearbeiteten Nektar der wertvolle Honig. Je mehr Bienen an der Verarbeitungskette beteiligt sind, umso mehr lebenswichtige Vitalstoffe enthält der reife Honig. Das Geheimnis ist groß, doch nicht genug. Um die Qualität und Reinheit des Honigs zu gewährleisten, hat der Schöpfer jede Biene mit einem winzig kleinen Ventiltrichter, einem sogenannten Vierröhrentrichter, ausgestattet, der sich in der Biene selbst befindet. Sobald das erste Tröpfchen des süßen Saftes in der Honigblase ankommt, tritt der Ventiltrichter in Aktion und filtert selbst feinste Schmutzteilchen wie Pilzsporen und Keime aus und leitet sie zur Ausscheidung in den Darm. Es ist für einen Laien kaum vorstellbar, wie komplex und leistungsfähig dieses winzige Organ der Biene ist. Leider findet man noch heute immer wieder negative Äußerungen über den Honig, selbst von Ärzten. Honig, so sagen sie, sei weiter nichts als Zucker, konzentrierte Zuckerlösung oder eingedickter Zuckersaft. Es sei deshalb genauso ungesund wie unser Haushaltszucker. Wer so redet, kennt die Geheimnisse des Honigs nicht. Gleiches geschieht auch in der Werbung, wo vielfach denaturierter weißer Zucker als reines Lebenselixier angepriesen wird. Lebenskraft durch geballte Sonnenenergie. Aus heimischen Fluren, von der Sonne verwöhnt. So lauten diese Werbeslogans. Einmal ist da von süßen Krümeln die Rede, die täglich für guten Geschmack sorgen. Ein anderes Mal lautet die Frage, ob wir das süßeste Geheimnis der Natur kennen. Das alles klingt sehr verführerisch, dient letztlich aber nur dazu, den von Ärzten und Ernährungsberatern gleichermaßen negativ eingestuften Zuckerverbrauch noch zu fördern. Zucker wird bei uns in Europa in der Regel aus Zuckerrüben hergestellt. In Ländern mit wärmerem Klima erfolgt die Herstellung aus dem Zuckerrohr. Sowohl Zuckerrüben wie auch Zuckerrohr enthalten wie alle Pflanzen viele Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine und andere Vitalstoffe. Bei der Herstellung vom Zucker aber werden alle Nicht-Zuckerbestandteile der Pflanze entfernt. Das führt dazu, dass alle für unsere Gesundheit so wertvollen Vital- und Ballaststoffe im weißen Zucker nicht mehr vorhanden sind. Was nach der industriellen Verarbeitung noch übrig bleibt, ist der Zweifachzucker, die sogenannte Saccharose, ein leerer Kalorienträger. Dieses denaturierte Nahrungsmittel enthält nur noch Kalorien und damit nichts, was unserer Gesundheit dienlich wäre. Vor Jahren konnte man den Satz in der Werbung hören, Zucker nährt. Das stimmt. Immerhin sind 100 Gramm Saccharose 400 Kilokalorien. Wer also viel Süßes nascht, wird bald mit Schrecken feststellen, wie er an Funden zunimmt. Doch das ist nicht alles. Zucker ist auch ein Vitamin-B-Räuber. Denn unser Körper benötigt für den natürlichen Abbau der Kohlenhydrate des Zuckers Vitamin B, vor allem Vitamin B1. Im Honig sind diese Vitamine enthalten, nicht aber im Zucker. Da B-Vitamine zu den wasserlöslichen Vitaminen gehören, können sie im Fettgewebe des Körpers nicht auf Vorrat gespeichert werden. Sie müssen deshalb praktisch täglich neu über die Nahrung aufgenommen werden. Eine Zufuhr von zu viel Zucker führt deshalb sehr schnell zu einem Mangel an Vitaminen, der seinerseits unseren Körper schwächt und Krankheiten begünstigt. Immer mehr Menschen leiden heute unter starken Schwankungen ihres Blutzuckerspiegels. Entsprechend diesen Schwankungen sind sehr oft auch die Gefühle solcher Menschen mal ganz oben, dann ganz unten. Wer denkt schon daran, dass der weiße Zucker hierbei eine wichtige Rolle spielt? Immer wenn wir Zucker zu uns nehmen, ob in einer Praline, in einem Stück Torte oder den gewohnten Zucker im Kaffee, steigt der Blutzuckerspiegel sehr schnell an. Das bewirkt beim gesunden Menschen eine vermehrte Ausschüttung von Insulin. Aus diesem Grund darf der Diabetiker, weil dessen Bauchspeicheldrüse nicht genügend Insulin produziert, keine Süßigkeiten essen. Diese starke Insulinausschüttung bewirkt aber eine vermehrte Umwandlung des Zuckers zu Fett. Ist dies geschehen, sinkt der Blutzuckerspiegel rasch wieder ab, aber nicht auf den Normalwert, sondern unter den Normalwert. Das wiederum bewirkt Hunger, und zwar einen Heißhunger auf Süßes. Wenn wir jetzt wieder Süßes zu uns nehmen, beginnt der Kreislauf von neuem. Daran lässt sich sehr leicht erkennen, warum viele Menschen nicht von den süßen Naschereien loskommen. Wenn zu den starken Blutzuckerschwankungen noch Übergewicht und Bewegungsmangel hinzukommen, wird dadurch der sogenannte Altersdiabetes Typ 2 begünstigt. Genau das ist bei mäßigem Verzehr von Honig anders. Denn durch den Verzehr von natürlichen Produkten, wie zum Beispiel Honig, steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an. Dadurch wird der Stoffwechsel weniger belastet, was wiederum unser Wohlbefinden fördert und das Gefühl der Ausgeglichenheit vermittelt. Das ist der gesunde, natürliche Weg, begünstigt durch gesunde, natürliche Ernährung. Ein Weg, den wir in unserer Reihe gesund und fit durch natürliche Ernährung immer wieder betonen. Zusammenfassend können wir sagen, dass Zucker ein Normalprodukt von Pflanzen ist, abgewertet durch den Menschen. Honig hingegen ist ein Spitzenprodukt von Pflanzen, aufgewertet durch die Bienen. Schon lange vor Christi Geburt wussten Menschen dieses Spitzenprodukt zu schätzen. So lesen wir zum Beispiel im Buch Sirach, Kapitel 11, Vers 2, »Klein unter den Flugtieren ist die Biene, doch steht das, was sie schafft, unter allen Süßigkeiten oben an.« Honig ist kein von der Industrie hergestellter isolierter Nährstoff. Im Gegensatz zum Zucker enthält Honig eine ganze Fülle an lebenswichtigen Inhaltsstoffen aus dem Haushalt der Natur, vorwiegend Kohlenhydrate, in Form von über 30 verschiedenen Zuckerarten. Diese Zuckerarten entstehen unter anderem dadurch, dass die Bienen dem gesammelten Nektar körpereigene Fermente zusetzen, die ihrerseits wieder verschiedene Zuckerarten entstehen lassen. Teilweise geht diese Umwandlung sogar nach dem Schleudern im Honigglas noch weiter, so lange, bis der Honig endgültig ausgereift ist. Die im Honig befindlichen Hauptzuckerarten sind der Fruchtzucker oder Fructose genannt, etwa 35-41%, und der Traubenzucker, Glucose genannt, etwa 28-35%. Wir wissen heute, dass der Fruchtzucker im menschlichen Körper andere Wege geht als der Traubenzucker. Fruchtzucker wird nämlich insulinunabhängig abgebaut und ist deshalb sogar für Diabetiker verträglich. Alle anderen im Honig vorhandenen Zuckerarten sind sogenannte Zweifach- bzw. Mehrfachzuckerarten. Auf die Menge bezogen spielen sie zwar eine eher untergeordnete Rolle, dennoch müssen sie, um in die Blutbahn zu gelangen, zuerst in Einfachzucker aufgespalten werden. Dazu benötigt der Körper einige Zeit, in der der Blutzuckerspiegel langsam und gleichmäßig ansteigt. Das bewirkt, dass der Stoffwechselprozess nach dem Genuss von Honig langsam und natürlich abläuft. Es wird weniger Insulin ausgeschüttet und die Gefahr einer Überzuckerung besteht nicht so schnell. Die frei werdende Energie steht dem Körper mehrere Stunden lang zur Verfügung, und der Heißhunger auf Süßes bleibt aus. Der Wassergehalt des Honigs liegt bei etwa 16-18%. Liegt er höher, fängt der Honig an zu gären. Ein Gären des Honigs merkt man daran, dass der Honig im Glas durch schäumiges Aufblähen immer mehr wird, bis er manchmal sogar überläuft. Um eine Gärung zu vermeiden, wartet der Imker mit dem Schleudern, bis der Honig reif ist. Das ist dann der Fall, wenn die Bienen den Honig in den einzelnen Zellen mit Wachsdeckelchen verschlossen haben. Interessanterweise wissen die Bienen genau, wie viel Wasser sie dem Honig entziehen müssen, damit er lagerfähig wird. Im Honig lassen sich neben den vielen Zuckerarten 180 verschiedene Inhaltsstoffe chemisch nachweisen. Damit haben wir auch beim Honig, wie überall in Gottes Schöpfung, eine unvorstellbare Vielseitigkeit, die insbesondere den Wert des Naturproduktes Honig ausmacht. Viele dieser wertvollen Inhaltsstoffe liegen zwar nur in geringen Mengen vor, ihre Vielzahl und ihr Verhältnis zueinander haben jedoch einen sehr positiven Einfluss auf den menschlichen Organismus. So lehrt uns der Honig, dass die Nährstoffe am besten vom menschlichen Organismus aufgenommen und verwertet werden, wenn wir sie in ihrer natürlichen Zusammensetzung zu uns nehmen. Wer sich mit diesen Details der Natur beschäftigt, der wird bei allem Respekt vor dem inzwischen beachtlichen Wissen des Menschen einsehen, dass die Natur dennoch um ein Vielfaches komplexer und vor allem geheimnisvoller ist. Und noch sind längst nicht alle Geheimnisse erforscht, geschweige denn einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Honig enthält auch eine ganze Reihe verschiedener Vitamine, vor allen Dingen die Vitamine C, B1, B2, B3, B5, B6, B8 und B9. Alle diese Vitamine sind zwar nur in sehr geringen Mengen vorhanden, doch das bedeutet nicht, dass sie unwichtig wären. Fettlösliche Vitamine allerdings finden wir im Honig überhaupt nicht. Die Bedeutung der Vitamine im Honig liegt nicht in der Deckung unseres täglichen Vitaminbedarfs, sondern in der Verwertung und Nutzbarmachung der verschiedenen Zuckerarten. Der Zuckerab- und Umbau kann nämlich nur dann richtig erfolgen, wenn die nötigen Vitamine aus der Gruppe B vorhanden sind. Das gilt insbesondere für das wichtige Vitamin B1. Auch die Anwesenheit bestimmter Mineralstoffe und Spurenelemente spielt bei diesem Ab- und Umbau im Honig eine große Rolle. So unterstützt zum Beispiel das Spurenelement Mangan die wichtige Arbeit der B-Vitamine. Das Vitamin B6 wiederum arbeitet mit dem Magnesium zusammen und unterstützt so dessen Wirkung. Durch Vitamin C wird die Eisenverwertung wesentlich verbessert. All das sind Beispiele, die uns zeigen, dass nicht die Menge der Vitamine entscheidend ist, sondern ihr Verhältnis zueinander und zu den anderen Inhaltsstoffen. Der Mineralstoffgehalt kann in den einzelnen Honigsorten sehr unterschiedlich sein. Den höchsten Mineralstoffgehalt haben Heide- und Honigtauhonige. Die wichtigsten Mineralstoffe des Honigs sind Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium und Phosphor. Als wichtige Spurenelemente finden wir im Honig Eisen, Kupfer, Mangan, Chrom, Chlor, Schwefel und Silizium. Mineralstoffe und Spurenelemente steuern die biologischen Abläufe im menschlichen Organismus und sind somit für unseren Stoffwechsel von größter Bedeutung. So regelt zum Beispiel das Natrium den Wasserhaushalt im Organismus. Kalium ist für die Nerven und Darmmuskeln zuständig. Magnesium ist wichtig für die Blutdruckregulierung. Ein Mangel an Magnesium kann außerdem zu Herzrhythmusstörungen und Übererregbarkeit führen. Es verbessert zudem die Insulinwirkung und beugt damit dem Altersdiabetes vor. Eisen und Kupfer sind wichtig für die Bildung des roten Blutfarbstoffes Hämoglobin. Ein Teil davon muss täglich erneuert werden. Mangan regelt viele Stoffwechselvorgänge und verbessert die Ausnutzung der B-Vitamine. Erst das perfekte Zusammenspiel all dieser Stoffe stärkt die Infektabwehr unseres Körpers. So werden wir zum Beispiel im Buch der Sprüche Kapitel 24, Vers 13 aufgefordert, Honig zu essen, weil er gut ist, und Honigseim, weil er dem Hals gut tut. Neben den Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen haben Wissenschaftler noch 12 verschiedene Fermente im Honig nachweisen können. Jedes davon mit einer ganz speziellen Aufgabe versehen. Durch ihren Einfluss wird der Honig etwas sauer, was die Verbreitung von Bakterien und unerwünschten Hefen verhindert, weil deren Vermehrung im sauren Milieu des Honigs nicht möglich ist. Weiter entstehen durch den Einfluss der Fermente die Inhibine. Das sind Stoffe mit antibakterieller Wirkung. Die Grundbaustoffe der Inhibine stammen aus den 4 verschiedenen Kopfdrüsen der Biene. Diese Enzyme bilden in Verbindung mit Zucker jene antibakteriell wirkende Säure, die zunächst der Gesundheit der Bienen, gleichzeitig aber auch unserer Gesundheit zugute kommt. Bedingt durch dieses geradezu vollkommene Zusammenspiel ist das Naturprodukt Honig bei richtiger Lagerung fast unbegrenzt haltbar. Weitere Inhaltsstoffe des Honigs sind die Aminosäuren. Sie sind die Grundbaustoffe der lebenswichtigen Proteine. Proteine sind einerseits Bausteine des menschlichen Körpers, steuern andererseits biochemische Stoffwechselvorgänge im Organismus und sind für die Selbstheilungsprozesse verantwortlich. Aminosäuren werden nur von Pflanzen und Mikroorganismen gebildet. Der menschliche Organismus kann Aminosäuren nur zum Teil selbst erzeugen. Weil sie für unsere Gesundheit jedoch lebensnotwendig sind, müssen sie über die tägliche Nahrung immer wieder neu aufgenommen werden. Von den 20 bekannten natürlichen Aminosäuren sind im naturbelassenen Honig 15 verschiedene nachgewiesen worden. Aminosäuren bilden nicht nur die Vorstufe für bestimmte lebensnotwendige Körpereiweiße, sondern helfen auch, gemeinsam mit Eisen und Kupfer in Verbindung mit Vitamin C beim Aufbau des roten Blutfarbstoffes. Ihre positive Wirkung auf Herz und Leber ist beachtlich. Schließlich gehören zu den Inhaltsstoffen des Honigs auch eine ganze Reihe von organischen Säuren. Der Säuregehalt des Honigs kann von Sorte zu Sorte unterschiedlich sein. Ein kleiner Teil dieser organischen Säuren ist pflanzlicher Herkunft. Der Großteil besteht aus einem bieneneigenem Sekret, das in den Speicheldrüsen der Bienen produziert wird. Echter Honig ist, wie gesagt, als einziges Lebensmittel sowohl pflanzlicher als auch tierischer Herkunft. Weitere Säuren entstehen im Honig durch die Umwandlung des Zuckers aufgrund der verschiedenen Fermente. Generell lässt sich sagen, dass alle Säuren Einfluss haben auf den Geschmack und den Geruch der verschiedenen Honigarten. Sie wirken appetitanregend wie auch verdauungsfördernd und machen so den Honig zu einem richtigen Genuss. Trotzdem ist es auch beim Honig, wie überall in unserem Leben, immer wieder eine Frage des richtigen Maßes. Honig hat zwar eine hervorragende Heilwirkung, eignet sich jedoch nicht zum Sattessen. Dazu lesen wir zum Beispiel im Buch der Sprüche, Kapitel 25, Vers 16, »Hast du Honig gefunden, iss nur deinen Bedarf, damit du ihn nicht satt wirst und ihn ausspeist.« Diese Weisheit des Königs Salomo ist an die 3000 Jahre alt, hat aber immer noch ihre volle Gültigkeit. Inzwischen kennen wir mehr als 3000 chemisch herstellbare Aromastoffe, die in unserer heutigen Zeit in verschiedenen Nahrungsmitteln zugesetzt werden, um ihnen je nach Wunsch Geschmack und Duft zu verleihen. Im Honig konnten bis heute 120 natürliche Duft- und Aromastoffe nachgewiesen werden. 80 davon konnte man chemisch identifizieren, die restlichen bleiben bis heute ein Geheimnis. Die Duft- und Aromastoffe können je nach pflanzlicher Herkunft sehr verschieden sein. Im Fachhandel spricht man deshalb nicht von dem Honig, sondern von den Honigen. Damit sind die verschiedenen Sorten des Honigs gemeint. Als letzter wichtiger Inhaltsstoff des Honigs ist der Pollen zu nennen. Alle Blütenhonige enthalten von Natur aus verschiedene Blütenpollen in unterschiedlicher Menge. Da die verschiedenen Pflanzen und deren Pollen auch in ihrer Struktur sehr unterschiedlich sind, lässt sich anhand der Pollen die Echtheit wie auch die Sorte des Honigs unter dem Elektronenmikroskop exakt nachweisen. Möglich ist dies durch die Verschiedenartigkeit der Pollen, die ihrerseits wieder aus ganz verschiedenen Inhaltsstoffen bestehen und so den Honig bereichern. Die honigverarbeitende Industrie fordert seit einiger Zeit gefilterten Honig. Das heißt einen Honig, aus dem der wertvolle Pollen ausgefiltert wurde. Das Ausfiltern des Honigs geschieht, indem erhitzter Honig durch engmaschige Mikroporenfilter gepresst wird. Dafür gibt es eigentlich keinen sinnvollen Grund. Die Naturbelassenheit eines solchen Honigs ist damit nicht mehr gegeben. Gefilterter Honig sollte deshalb kritisch gesehen werden. Durch die Ausfilterung des Pollens entsteht für die Industrie nämlich die Möglichkeit, verschiedene billige Massentrachthonige oder honigähnliche Substrate miteinander zu vermischen. Die Herkunft und Echtheit des Honigs lässt sich nämlich nur über die Pollenanalyse nachweisen. Von daher ist es unverständlich, dass die EU vor kurzem entgegen allen Bedenken der Imkerschaft die Zulassung von gefilterten Honig im Handel beschlossen hat. Inzwischen wurden alle Mitgliedstaaten aufgefordert, diese Verordnung in nationales Recht umzusetzen. Trotzdem wird echter deutscher Honig mit dem anerkannten Qualitätssiegel auch in Zukunft als reines Naturprodukt ungefiltert auf dem Markt erhältlich sein. Leider gibt es immer mehr Menschen, die aufgrund des Pollens im Honig allergisch auf den Honig reagieren. Nach dem Genuss von Honig bekommen diese Menschen Heuschnupfen, Asthma oder entzündete Schleimhäute. Ihnen ist es oft eine Hilfe, wenn sie anstelle der üblichen Honige Honigtauhonige essen. Diese Honige enthalten keinen Pollen, da sie nicht von Blüten stammen. Trotzdem sind sie aber ein reines Naturprodukt. Eine natürliche Möglichkeit der Behandlung für Menschen mit allergischen Reaktionen auf Blütenpollen ist auch die regelmäßige Einnahme kleiner Mengen Blütenhonig. Es gibt eine ganze Reihe von Fällen, in denen Pollenallergiker ihre Allergie dadurch heilen konnten. Da der Pollen im Honig ja nicht frei in der Luft schwebt, sondern an den Honig gebunden ist, gelangt er nicht in die Atmungsorgane, sondern direkt über den Mund in den Magen. Über einen längeren Zeitraum eingenommen, gewöhnt sich der Körper nach und nach an die Allergie auslösenden Stoffe und es kommt zu einer ganz natürlichen Ausheilung der Allergie. Dabei ist wichtig, dass der Honig naturbelassen ist und genau den Pollen enthält, gegen den der Körper allergisch reagiert. Allerdings ist es nicht immer ganz einfach, einen solchen Honig zu finden. Die größte Chance besteht darin, wenn Sie den Honig bei einem Imker in Ihrer nächsten Umgebung kaufen. Sofern der Imker seine Bienen in der Nähe hält, können Sie davon ausgehen, dass die Bienen genau den Pollen sammeln, der Ihnen als Allergiker Probleme bereitet. Wir kennen eine Vielzahl von Honigsorten. Honig kann sowohl in der Farbe, im Geschmack wie auch in der Konsistenz sehr unterschiedlich sein. Darin spiegelt sich etwas von der reichen Vielfalt der Natur wider. Aroma und Geschmack allerdings lassen sich nur sehr schwer in Worte fassen. Deshalb ist zu empfehlen, die verschiedenen Sorten zu testen und daraus den Honig auszuwählen, der einem am besten schmeckt. Laut Honigverordnung ist Honig ein flüssiges, dickflüssiges oder kristallines Lebensmittel, das von Bienen erzeugt wird, indem sie Blütennektar, andere Sekrete von lebenden Pflanzen teilen oder auf lebenden Pflanzen befindliche Sekrete von Insekten aufnehmen, durch körpereigene Sekrete bereichern und verändern, in Waben speichern und dort reifen lassen. In diesem Satz sind eigentlich alle Rohstoffquellen des Honigs festgehalten. Künstlich hergestellte Produkte, auch wenn sie dem Honig sehr ähnlich sehen, dürfen nicht als Honig bezeichnet werden. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen Blütenhonigen und Honigtauhonigen. Zu den bekanntesten Blütenhonigen zählen Obst, Löwenzahn, Raps, Robinien, Himbeer, Klee, Linden, Edelkastanien und Heideblütenhonig. Diese Unterscheidung und Bezeichnung von Sorten hat selbstverständlich nur dann ihre Berechtigung, wenn der Honig aus mindestens 50% der angegebenen Sorte besteht. Das allerdings ist eher selten. Bienen gelten zwar als blütentreu, aber das ändert nichts daran, dass wir es in der Regel, insbesondere bei den Blütenhonigen, mit Mischhonigen zu tun haben. Das kommt daher, weil verschiedene Gruppen von Bienen innerhalb eines Volkes verschiedene Trachtquellen anfliegen. Das aber ist gerade der Vorteil, weil die Vielzahl der Trachtquellen den Wert des Honigs steigert. Ein Imker kann vielleicht 2 oder 3, nie aber alle Sorten anbieten. Das Angebot von Honigsorten ist abhängig von der Witterung und den Trachtquellen der Umgebung. Hinzu kommt, dass das Haupttrachtgebiet der Bienen auf einen Umkreis von etwa 3 Kilometern beschränkt ist. Deshalb bringen Wanderimker ihre Bienen ganz gezielt zu bestimmten Trachten, um dadurch eine reichere Ernte zu erzielen. Es gibt in Deutschland Gebiete, die als typisch für ganz bestimmte Trachten gelten. Von den weiten Rapsfeldern Nord- bzw. Ostdeutschlands zum Beispiel kommt der typische Rapshonig. Aus den Heidegebieten Niedersachsens und der Oberpfalz der Heidehonig. Edelkastanienhonig liefern vorwiegend die Trachtgebiete des Pfälzerwaldes. Hingegen ist der Schwarzwald bekannt für seine dunklen Tannenhonige. Lindenhonig wird vorwiegend in den Großstädten wie Berlin, Hamburg oder München mit ihren Lindenalleen geerntet. In den Bergen ist der Alpenrosenhonig die Haupttracht, während Akazienhonig vorwiegend aus den riesigen Akazienwäldern Rumäniens stammt. Kommen wir nun zu den Honigtauhonigen. Bienen sammeln den Honigtau nicht wie den Nektar aus der Blüte, sondern von den Nadeln und Blättern bestimmter Bäume. Die Blattläuse, genauer gesagt Lachniden, sind Insekten, die mit ihren Beißwerkzeugen Nadeln und Blätter bestimmter Bäume wie Fichten, Tannen, Lärchen, Kiefern, Eichen oder Kirschen anknabbern, wodurch winzige Wunden entstehen, aus denen der Siebröhrensaft hervortritt. Diesen Siebröhrensaft sammeln die Bienen, Ameisen und viele andere Insekten. Wie beim Nektar geben auch hier die Bienen ihre körpereigene Sekrete hinzu und lassen so den Honigtauhonig entstehen. Wir bezeichnen diesen Honig als den aromatischen, dunklen Waldhonig. Auch unter den Lachniden gibt es wiederum verschiedene Arten. Meist sind sie auf bestimmte Bäume spezialisiert. So gibt es zum Beispiel Lachniden, die Pflanzen mit ihrem Spezialrüssel anstechen und den Siebröhrensaft direkt in ihren Darm saugen. Dieser Pflanzensaft enthält viele Kohlenhydrate, aber wenig Eiweiß. Deshalb nehmen diese Lachniden weit mehr von diesem Saft auf, als sie benötigen. Das Eiweiß verwerten sie für sich selbst. Die überschüssigen Zuckersäfte aber scheiden sie auf natürlichem Wege wieder aus. Als kleine wasserhaltige Tröpfchen sehen wir diese Zuckersäfte dann an den Blättern oder Nadeln wie Tau hängen. Deshalb sprechen wir auch vom Honigtau, der durch die Verdunstung eindickt und so zum Leckerbissen für Bienen und verschiedene andere Insekten wird. Das hört sich zwar alles etwas eigenartig und vielleicht auch unappetitlich an, ist es aber nicht. Die wichtigsten Honigtauerzeuger besitzen nämlich in ihrem Verdauungssystem eine kleine Filterkammer, in der die einzelnen Zuckerarten gespalten und durch bestimmte Fermente sogar aufgewertet werden, um dann in reiner Form wieder ausgeschieden zu werden. Weitere gesundheitsfördernde Veränderungen geschehen durch Zugabe der bieneneigenen Drüsensekrete wie auch durch den Reifungsprozess innerhalb der Wabe. Die oft bis ins Schwarze gehende Farbe des Honigtaus entsteht durch den Rußtaupilz, der sich auf der zuckerhaltigen Schicht der Blätter und Nadeln schnell auszubreiten vermag. In guten Jahren fließt der Honigtau so stark, dass man ihn mit den Fingern an den Nadeln und Blättern fühlen kann. Überall klebt es, bis der nächste Gewitterregen alles wieder abspült. Bei der Honigtauerzeugung spielen auch die Waldameisen eine große Rolle. Sie tragen die Lachniten bis in die obersten Baumkronen und regen sie durch Kitzeln zur Arbeit an. Sie melken sie sozusagen. Es ist immer wieder faszinierend zu sehen, wie in der Schöpfung eins in das andere greift und voneinander abhängig ist. Das haben Menschen schon vor über 2000 Jahren beobachtet und voller Ehrfurcht dem Schöpfer dafür die gebührende Ehre erwiesen. So heißt es zum Beispiel im Buch Sirach, Kapitel 43, in den Versen 27, 28 und 32. Noch vieles könnten wir anführen und würden doch nicht zu Ende kommen. Und der Schluss der Rede würde immer sein, er ist alles. Ihn würde ich zu preisen. Wie vermöchten wir es? Er ist ja größer als all seine Werke. Verehrenswürdig ist der Herr über alle Maßen. Wunderbar ist seine Macht. Erhebet den Herrn mit Lobpreis so hoch ihr könnt. Er ist immer noch erhabener. Vieles gibt es, was noch unbegreiflicher und wunderbarer als dieses ist. Denn nur weniges haben wir von seinen Werken gesehen. Alles hat der Herr geschaffen und dem Gottesfürchtigen hat er Weisheit verliehen. Weil die Honigtauernte von einem massenhaften Auftreten der verschiedenen Blatt-, Schild- und Rindenläuse abhängig ist, kann sie je nach Jahr sehr unterschiedlich ausfallen. Selbst in sehr waldreichen Gegenden Europas ist nur alle 5 bis 7 Jahre mit einer nennenswerten Honigtauernte zu rechnen. Hier liegt auch der Grund, warum dieser Honig teurer ist, nicht unbedingt in der Qualität. Ob der Waldhonig vom Inhalt her besser ist, ist eine andere Frage. Honigtauhonige enthalten in der Regel mehr Mineralstoffe als Blütenhonige. Die Zusammensetzung ihres Zuckerspektrums ist oft vielfältiger. Doch stammen Waldhonige sehr oft von einer einzigen Baumart. Dagegen enthalten Blütenhonige die Inhaltsstoffe vieler verschiedener Blüten, so dass wir hier oft eine größere Vielfalt haben, die wesentlich zu einer höheren Qualität beiträgt. Die Farbe der einzelnen Honige ist naturgemäß sehr unterschiedlich. Sie sagt aber nichts über die Qualität des Honigs aus. Die erste Frühjahrstracht zum Beispiel ist sehr hell, der Rapshonig fast weiß. Die Sommertracht weist goldgelbe bis braune Farben auf. Der spätsommerliche Honig, meist Waldhonig, ist in der Regel sehr dunkel oder kann sogar etwas grünlich schimmern. Auch die Konsistenz der Honige ist sehr verschieden. Es gibt flüssige, streichfähige, wie auch feste und kristallisierte Honige. Nach der Ernte allerdings ist jeder Honig zunächst flüssig. Doch schon nach Tagen bzw. Wochen beginnt der Honig, je nach der Zusammensetzung der Inhaltsstoffe, zu kandieren. Je höher der Traubenzuckeranteil, desto schneller kristallisiert ein Honig. Je höher der Gehalt an Fruchtzucker, desto länger bleibt er flüssig. Diese Vorgänge sind natürlich und zeugen eigentlich von der Naturbelassenheit des Honigs. Wichtig zu wissen ist auch, dass jeder festgewordene Honig durch Wärme leicht wieder streichfähig gemacht werden kann. Diese Erwärmung allerdings sollte eine Temperatur von 40 Grad Celsius nicht überschreiten, damit die vielen wertvollen Inhaltsstoffe erhalten bleiben. Ein dauerhaft streichfähiger Honig lässt sich erzielen, wenn der Honig während seines Kristallisierungsprozesses kräftig umgerührt wird. Das bewirkt, dass die sich bildenden Zuckerkristalline mechanisch gleich wieder zerrieben werden, wodurch der Honig dann dauerhaft streichfähig bleibt. Wenn wir von Honig sprechen, meinen wir in der Regel den sogenannten Schleuderhonig. Darunter verstehen wir den Honig, der durch die Fliehkraft der Schleuder aus den Waben geschleudert wird. Es gibt aber auch den Wabenhonig. Der allerdings ist viel weniger bekannt. Er befindet sich in den von den Bienen gebauten und mit Wachsdeckeln verschlossenen Waben, so wie die Natur ihn uns liefert. Eine Spezialität ist der Scheibenhonig, der aber wird nur noch in der Korbimkerei der Heide gewonnen. Bekannt ist der Scheibenhonig vor allem wegen seines besonderen aromatischen Geschmacks. Er gilt unter den Kennern als eine wahre Delikatesse für Feinschmecker.